Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, das vermutlich viele Schwangere beschäftigt, und zwar über vorgeburtliche Untersuchungen und die Möglichkeit, einen Embryo auf Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom, zu testen. Denn seitdem die Kosten für diesen Test von den Krankenkassen getragen werden, nehmen ihn immer mehr Frauen in Anspruch und entscheiden sich gegen die Schwangerschaft. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass der Test zu einer Routineuntersuchung geworden ist und dafür sorgt, dass immer weniger Menschen mit Down-Syndrom geboren werden. Im Bundestag wird deshalb eine Prüfung des Tests gefordert. Wir wollen heute im Tacheles deshalb darüber sprechen, wie sinnvoll solche Tests sind und welche Folgen sie für den Umgang in unserer Gesellschaft haben. Und zwar mit dem Medizinethiker Florian Steger von der Universität Ulm, der mir heute zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Steger.
Ja, herzliches Grüß Gott auch von mir.
Herr Steger, nehmen wir mal zu Anfang ein Beispiel. Eine Frau im Alter, sagen wir von so 35 Jahren, ist schwanger. Und weil es in ihrem Alter ein erhöhtes Risiko für eine Trisomie des Embryos gibt, will sie herausfinden, ob das bei ihr der Fall ist. Würden Sie ihr so einen Test empfehlen?
Zunächst muss man sagen, ist ja der Test verfügbar und ich halte es dann auch für geboten, die betroffene Frau entsprechend darüber aufzuklären, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, allerdings auch klarzumachen, dass es eben ein Test ist und keine Diagnose. Mit einer Empfehlung wäre ich zurückhaltend, denn zum Schluss muss es die Frau selbst wissen, die schwanger ist, denn jede pränatale Diagnostik hat auch eine Konsequenz und im Unterschied zu anderen Testverfahren, die man zur Verfügung hat, geht es hier häufig auch dann am Ende ja um eine existenzielle Frage, nämlich, dass ich dann ein ungeborenes Leben gegebenenfalls auch nicht austrage. Und deshalb ist das schwierig mit einer Empfehlung, aber ich halte es für sehr wichtig, sie aufzuklären und sie auch gut zu beraten, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Schwangerschaft auch von einer Trisomie betroffen ist, deutlich höher ist als bei jüngeren Frauen.
Sprechen wir erstmal kurz über diesen Test, der ja auch im Fachjargon NIPT genannt wird, also nicht-invasiver Pränataltest, der aus Blutabnahme besteht und die Blutabnahme, die wird dann untersucht, richtig?
Genau, so ist es. Also das ist ja auch genau unser Thema, dass er im Grunde genommen leicht zugänglich ist. Also es geht um eine reguläre Blutentnahme wie bei vielen anderen diagnostischen Testverfahren auch, die wir in der Routine ganz normal in der hausärztlichen Versorgung ja durchführen. Und um mehr geht es erstmal gar nicht für die schwangere Frau. Und diese leichte Zugänglichkeit ist dann ja auch zugleich ein gewisses Risiko, dass es sehr viele sehr schnell machen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es im Deutschen Bundestag zu dieser Debatte gekommen ist, dass die leichte Verfügbarkeit eben zum Schluss auch dazu führt, dass man vielleicht manche Entscheidung einfacher trifft als bei einer invasiven diagnostischen Testverfahren.
Dieser Test ist ja seit mehr als einem Jahrzehnt etwa auf dem Markt. Den gibt es jetzt noch gar nicht so dermaßen lange. Lange Zeit war der auch eine Selbstzahlerleistung. Da hatte man so einen Kostenpunkt von um die 400 Euro zu tragen. Seit einigen Jahren gibt es den aber kostenlos. Warum eigentlich, Herr Steger?
Ja, immer wenn wir in unserem Gesundheitssystem etwas anbieten, bei dem die Versicherten etwas zuzahlen müssen oder es gar eine Selbstzahlerleistung ist, muss man sich natürlich gut überlegen, warum denn das? Also ich kehre die Frage genau um, ja, und frage mich, warum soll denn eine schwangere Frau tatsächlich dafür zahlen, wenn es ja einen Wirtschaftlichkeits- und einen Nützlichkeitsnachweis tatsächlich erbracht hat und es ja einen Beschluss gab, dass es Kassenleistung sein soll. Und kostenlos würde ich nicht sagen, denn natürlich muss es die Gemeinschaft der Krankenversicherten ja tragen, die Kosten, die dieses Testverfahren hat. Aber es ist für die betroffene schwangere Frau, die eben versichert ist, kostenfrei.
Dabei ist das ja eigentlich keine Routineuntersuchung, sondern nur nach ärztlicher Beratung möglich. Und trotzdem machen das jetzt schon fast rund die Hälfte aller schwangeren Frauen und nehmen diesen Test in Anspruch. Warum eigentlich?
Ja, tatsächlich ist es ja so gedacht gewesen, dass eben für Schwangere, bei denen zu erwarten steht, dass sie häufiger betroffen sind von einer Trisomie, dass diese dieses Testverfahren angeboten bekommen. Und zwar als nicht-invasives Testverfahren, um sich zunächst einmal zu orientieren. Ein Test ist keine Diagnose, sondern gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Ereignis eintreten wird. Und das macht natürlich Sinn bei Frauen, die häufiger davon betroffen sind. Und wenn wir zu unserem Beispiel einer 35-jährigen Frau zurückkehren, dann muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 35 oder ältere Jahre alte Frau eine Schwangerschaft hat und der Fetus dort betroffen ist, tatsächlich von einer Trisomie ist häufiger als bei einer 18-Jährigen oder bei einer 20-Jährigen oder bei einer 25-Jährigen.
Und trotzdem
Frau.
Machen das die jungen Frauen auch.
Ja, das ist genau ja unsere Diskussion jetzt, nicht? Also jetzt wird etwas, was sinnvoll gedacht wurde, ja, ein Ereignis, was häufiger tatsächlich eintritt, da ist es sinnvoll, das zu machen, bei von jemandem verwendet, der 18, der 19, vielleicht sogar jünger ist oder eben 20, 25 ist. Und dort wird es jetzt auch eingesetzt. Aber auch hier wichtig, sich das klarzumachen, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier bei einer Schwangerschaft von einer Trisomie betroffen ist, ist ja um ein Vielfaches geringer als bei einer 35-jährigen Frau oder älteren Frau, 40-jährigen, 45-jährigen Frau. Und da beginnt das, was wir in der Ethik eben auch so slippery slope nennen, also eine schiefe Ebene, dass man etwas einsetzt, was dafür gar nicht gedacht war und plötzlich dann ein Testverfahren für eine Gruppe Verwendung findet, für das es ursprünglich gar nicht vorgesehen war.
Herr Steger, da muss ich kurz eingreifen. Ja. Die jungen Frauen, also selbst wenn die ein geringeres Risiko haben, wenn die viele Kinder kriegen, also soweit ich das verstanden habe, Trisomie 21 kann prinzipiell jede Frau bekommen, aber mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit, dann wäre es doch eigentlich auch prinzipiell fair zu sagen, dann machen das auch alle. Oder?
Da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich muss auch gestehen, wenn ich ein Testverfahren habe, dann weiß ich erstmal nicht, warum ich das grundsätzlich nicht auch allen zur Verfügung stellen soll. Nicht? Dieses Testverfahren ist für alle gleichermaßen erstmal auch zur Verfügung zu stellen. Ich wollte nur erklären, dass es eben für eine bestimmte Gruppe gedacht gewesen ist, nämlich für die etwas Älteren und nicht für die Jüngeren. Und dass dieses Testverfahren nicht so viel Sinn macht, bei Jüngeren einzusetzen als bei Älteren. Denn der Test ist zwar grundsätzlich ein ganz hervorragender Test, ja, also wir sprechen da von hoher Sensitivität, hoher Spezifität, übersetzt heißt das, das ist an sich ein ganz sicherer Test, der schon das aussagt, was man bekommen möchte. Nur man muss sich das so vorstellen, bei jüngeren Frauen ist eben die Gruppe der Betroffenen zum Schluss ja viel, viel kleiner und bei älteren Frauen viel, viel größer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Test positiv ist bei einer jüngeren Frau, da aber das Ereignis viel seltener ist, kann man trotzdem daneben liegen. Und genau darum geht's. Es kann nämlich sein, dass ich einer jüngeren Frau dieses Testverfahren anbiete und zum Schluss dieser Test doch daneben lag, weil einfach das Ereignis viel, viel seltener ist. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut auch vorstellen mit so einem kleinen Kreis. Ja, der ist eben viel kleiner. Das sind die Betroffenen. Und dass da ein Treffer ist, ist viel geringer als bei dieser Gruppe der etwas Älteren. Da ist es viel, 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 viel wahrscheinlicher, dass ich eben in diesen größeren Kreis tatsächlich hineinkomme. Und die Konsequenz ist dann, natürlich kann die Jüngere das auch machen, aber sie wird dann in Folge eben nicht bei der minimalinvasiven Blutentnahme bleiben, sondern es werden sich dann Folgeuntersuchungen anschließen müssen, um tatsächlich eine Diagnose stellen zu können. Und wenn man das nicht macht, sondern sagt, ich verlasse mich dann auf diesen Test, also ich bin jetzt bei den Jüngeren, dann kann es tatsächlich sein, dass man daneben lag und zum Schluss einen Abbruch vollzogen hat. Und dann hat man einen Fetus abgetrieben, tatsächlich, der eben keine Trisomie 21 hatte.
Das große Problem, was im Bundestag gesehen wird, ist ja, dass die meisten Frauen in Deutschland, redet man hier von 9 von 10 Frauen, in dem Fall, in dem es ein positives Testergebnis gibt, den Embryo abtreiben. Das Interessante ist nur, dass Abtreibung eigentlich ja in Deutschland nur bis zum 3. Monat straffrei bleibt. Und in unserem fiktiven Fall, wenn wir jetzt mal diese 35-jährige Frau nehmen und die ist vielleicht im 4. Monat schwanger und macht da diesen Test und die sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, die darf trotzdem noch abtreiben. Wieso gibt es da eigentlich eine Ausnahme?
Die Fristenregelung, auf die Sie zu sprechen kommen, ist nun mal so vom Gesetz geregelt, ja, dass wir sagen, wir machen nach der 12. oder 14. Woche, je nachdem, wie man da genau rechnet, ja, machen wir einen Unterschied tatsächlich. Einmal ist es allein die Entscheidung der Frau, ne? Das war diese 12. Woche. Und danach muss es auch eine Entscheidung dann der Ärzte sein, dass sie da mitgehen tatsächlich. Ja. Das ist zunächst mal gesetzlich ja so gegeben. Das ist ja so vorgegeben, ja, diese Regelung. Und wir dürfen nie vergessen, wir sprechen vom existenziellen Thema. Da liegen die Nerven blank, deshalb auch die Bundestagsbefassung damit. Und wir haben immer noch den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, ja, als eine Straftat geregelt. Und dann haben wir Ausnahmetatbestände formuliert, die eben es möglich machen, dass man straffrei rausgeht. Aber ich werde nie müde zu sagen, es ist eine Straftat. Ja, und deswegen muss man sich gut überlegen, wann ist das zulässig und wann ist es eben nicht zulässig tatsächlich.
Genau.
Und bei der
und in dem Fall, in dem wir jetzt eine Trisomie feststellen, ist es eben möglich, darüber hinaus, über diese 3 Monate hinaus, den Abbruch vorzunehmen. Und ich finde ganz interessant, was die Erklärung dafür ist, beziehungsweise wie das im Gesetz begründet wird. Weil Sie haben jetzt gesagt, das ist nun mal das Gesetz, aber das Gesetz sagt ja auch etwas über unsere gesellschaftlich-moralischen Vorstellungen. Und da wird davon gesprochen, dass man das machen kann, um eine Gefahr für das Leben oder eine Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen des Zustandes der Schwangeren abzuwenden. Inwiefern stellt denn das eine Gefahr für die Schwangere dar, wenn die jetzt feststellt, ihr Embryo könnte ein Down-Syndrom ausbilden?
Also der späte Abbruch muss ja gut begründet sein, wie Sie selber gerade ausgeführt haben. Und es ist eine sehr individuelle Entscheidung einer schwangeren Frau, wie sie das erlebt, tatsächlich dann auch ein Individuum am Ende auszutragen, dann einen Menschen auf die Welt zu bringen, der eine Trisomie, wir sprechen hier ja heute vor allem über Trisomie 21, ja, also das Down-Syndrom zur Welt bringt. Und es ist sehr individuell verschieden, wie eine junge Mutter dann das erlebt oder auch noch in ihrer Schwangerschaft erlebt. Es gibt viele Frauen, viele Mütter, die damit überhaupt kein Problem haben, ja, die da sogar bewusste Entscheidungen eingegangen sind, obwohl sie gewusst haben, dass sie ein Trisomieskind auf die Welt bringen werden, das ja auch dann ganz bewusst gemacht haben. Und die Trisomie 21 ist ja auch erstmal etwas, was sich sehr unterschiedlich dann ausprägt. Und es gibt sehr fidele auch Menschen mit einer Trisomie 21, die sehr auch sich stark einbringen in unsere Gesellschaft. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Es gibt eben auch Schwangere, für die die Welt zusammenbricht, wenn sie diese Diagnostik über sich ergehen lassen und dann zum Schluss die Diagnose von einer Ärztin, einem Arzt dann auch übermittelt bekommen. Sie werden ein Kind gebären, das eine Trisomie 21 hat. Sie werden also mit einem Down-Syndrom-Kind in der Kindheit, in der Jugend und auch später es begleiten müssen und als auch für es da sein. Und da ist unsere gesellschaftliche Diskussion und gerade auch die Diskussion in der Peer Group, also der betroffenen Schwangeren und auch überhaupt der Schwangeren, so, dass wir hier einen Shift erlebt haben seit der Einführung dieser nicht invasiven Pränataltherapie. Testung, dass es die meisten oder die Mehrzahl, so muss man es sagen, die Mehrzahl als sehr belastend erlebt. Und das ist dieser Druck, der dann auch ausgeübt wird, plus individuelle Situationen. Vielleicht hat man auch schon ein Kind mit Beeinträchtigung, auch das dürfen wir nicht vergessen, ja. Oder man hat schon jetzt eine zerrüttete Beziehung und befürchtet dadurch noch eine stärkere Belastung. Oder man ist psychisch sowieso schon angeschlagen. Man hat vielleicht selber schon eine psychische Störung, an der man leidet. Und das alles macht so viel Druck dann auch tatsächlich auf die Schwangere, dass sie dadurch schon in ihrem psychischen Erleben so beeinträchtigt sein kann, dass eine ernste Gefahr auch für diese betroffene Frau dann besteht. Und das ist genau das Phänomen, was dann dazu führt, dass die Entscheidung eben so getroffen wird, diese Schwangerschaft wird auf Wunsch der Mutter, aber auch unter Einwilligung der Ärzte abgebrochen.
Herr Steger, Menschen mit Down-Syndrom, die entwickeln sich deutlich langsamer. Die haben häufig eine Lernbeeinträchtigung. Ja, gar nicht so selten haben sie multiple Krankheiten, Herzfehler, Seh- und Hörstörungen, Fehlbildungen, Schilddrüsenerkrankungen. Aber wie Sie auch gesagt haben, das variiert ganz stark. Also es gibt auch viele Menschen mit Down-Syndrom, die führen ein langes und relativ unabhängiges Leben. Aber man kriegt ja dadurch den Eindruck, dass die Möglichkeit besteht, dass die Frau sich dann gegen diesen Fötus entscheidet, dass das für Frauen eine regelrechte Zumutung ist, so ein Kind zu haben.
Nein, also Zumutung finde ich jetzt ein ziemlich hartes Wort. Es trifft wahrscheinlich den Kern mancher Diskussion ganz gut und vermutlich haben Sie das auch so gewählt. Ich würde sagen, es ist sicherlich nicht leichter, mit einem Kind, das ein Down-Syndrom hat, durch die Welt zu gehen, als mit einem Kind, das eben dieses Down-Syndrom nicht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die phänotypische Ausprägung, also diese Klinik, die sich dann ausbildet, also was es tatsächlich hat, ob es jetzt diesen Herzfehler hat, ob es wie stark die kognitive Einschränkung tatsächlich ist, ja, ob es tatsächlich ein höheres Risiko hat für einen Blutkrebs, für eine Leukämie, für eine Demenz und so weiter. Das ist sehr, sehr verschieden. Ja. Und das kann man nicht vorhersagen. Das kann weder dieses Diagnostikverfahren, der NIPT, und es kann auch nicht die Diagnose, wenn ich sie übermittle, sondern das wird sich mit der Zeit zeigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn ich ein Kind gebäre, ich ja auch gar nicht weiß, was es sonst noch in sich trägt. Also jedes
Individuum, das weiß man ja nie, oder?
Jeder Mensch hat ein Risiko, an irgendetwas zu irgendeinem Zeitpunkt zu erkranken, ja. Und wir wollen keine Gesellschaft, die eine maximale Qualitätssicherung vorsieht, bevor wir tatsächlich eine Schwangerschaft austragen. Also das kann sich keiner ernsthaft wünschen. Ich wünsche mir das zumindest nicht. Das wäre für mich ein ganz schwieriges Szenario. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir jetzt eben dieses Testverfahren haben und diese Möglichkeit haben, das vorzuenthalten, sehe ich genauso schwierig. Umso wichtiger ist diese gesellschaftliche Diskussion, dass wir anerkennen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, und da sind eben auch Menschen, die ein Down-Syndrom haben, eine Teilgruppe davon, dass die ein wichtiger, besonderer Teil unserer Gesellschaft ist. Und wenn das stärker den Schwangeren auch klar gemacht wird und gute Beispiele auch gezeigt werden von Familien, von Partnerschaften, auch von einer sonst alleinerziehenden Mutter, die das geschafft hat, mit einem Kind, das ein Down-Syndrom hat, gut durch die Welt zu gehen, auch Freude hatte, für das Kind auch einen Platz gefunden hat, wo es sich einbringen kann, dann auch für den Jugendlichen, später für den Erwachsenen auch eine Aufgabe bekommt, vielleicht auch eine berufliche Aufgabe findet, wo es tatsächlich möglich ist, dann ist der Druck nicht mehr so stark, nicht? Also ich muss schon sagen, ich kann schon gut mitfühlen mit einer betroffenen Schwangeren, die Möglichkeit hat, jetzt diesen Bluttest, der so einfach verfügbar ist, auch machen zu lassen. Die Gefahr und die Schwierigkeit, die ich nur sehe, sind dann die Konsequenzen. Ich sehe weniger diese Schwierigkeit in diesem Test selber und auch in dieser Blutentnahme. Ich verstehe nur, dass es ganz schwierig ist für die schwangere Frau, in dem Moment, in dem ich mir das Blut abnehmen lasse, zu verstehen, was das dann in der Konsequenz bedeutet und dass dieses Wissen, dass das eine enorme Last darstellt. Wir sprechen da in der Medizinethik gerne auf Burden of Knowledge auch, also eine Bürde, eine Last des Wissens, was ich habe.
Ja, Herr Steger, das sehe ich auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, diese Tests gibt es jetzt und es gibt auch Menschen, die fordern, dass diese Tests grundsätzlich nicht mehr in Anspruch genommen werden, weil dann könnte man ja ein paar Probleme zusammen lösen. Man würde das Problem lösen, dass es keine falsch positiven Tests mehr gibt, nämlich, dass eine Frau einen Embryo abtreibt, der womöglich doch gar keine Trisomie hat, wie am Anfang vielleicht vorhergesagt wurde, und die schwangere Person würde im Zweifelsfall auch nicht mehr ein Kind abtreiben, das eine Trisomie bekommen würde, wenn es geboren wird. Wäre das nicht auch eine Lösung?
Nein. Also da würde ich ganz klar Nein sagen. Ich wüsste kein Argument wirklich, das mich überzeugt, Fortschritt aufzuhalten. Ich würde immer sagen, Fortschritt muss gewährt werden. Wir müssen noch Rahmenbedingungen schaffen für diesen Fortschritt. Und an sich haben wir ja einen guten Rahmen gehabt. Wir haben empfohlen, diese nicht-invasive Bluttestung, ja, die sollen diejenigen machen, die ein erhöhtes Risiko haben. So war ja der Ausgangspunkt. Und dann kommen ja noch andere Diagnostikverfahren dazu, die tatsächlich diesen Test dann weiter absichern und zum Schluss zu einer Diagnose führen, die Amniozentese, nicht die Fruchtwasserpunktion, die ja dann sich sowieso nochmal anschließt daran. Wenn Sie jetzt sagen würden, weil eine Teilgruppe, nämlich das sind ja die jüngeren Frauen, die es zu massiv in Anspruch nimmt und deshalb zu viele Abbrüche geschehen, dass deshalb alle darauf verzichten müssen, dann hieße es ja, dass sie genau die Gruppe, für die wir es vorgesehen haben, nämlich für die etwas älteren, ja, 35 plus Frauen, dass wir das nicht mehr anbieten würden, und dann müssten wir auf jeden Fall dort eine Fruchtwasserpunktion machen. Also ich muss durch die Bauchdecke durch, ich muss durch die Gebärmutterdecke durch, ich muss in das Fruchtwasser hinein und muss dann dort punktieren und habe dann wieder ein erneutes Risiko, nämlich ein Risiko, dass ich dadurch eventuell einen Abbruch herbeiführe direkt oder eine Infektion auch setze oder sonst was. Das heißt, ich habe eine schlechtere Testsituation für diese Gruppe von Frauen, die tatsächlich davon betroffen sind. Und dann wäre es beispielsweise denkbar, dass eine Frau, die sagt, oh, ich bin 35, ich möchte hier jetzt zunächst diesen Test machen, dann kann ich plötzlich nicht mehr den Bluttest machen. Dann bin ich angewiesen, dass ich neben dem Ultraschall und der Nackenfaltemessung, ja, was man noch nicht invasiv anbieten, würde man dann auf jeden Fall eine Fruchtwasserpunktion machen. Und dann kann es sein, dass da rauskommt, da ist nichts, aber ich am Ende den Fetus verliere, weil ich ein Abortrisiko eben habe, ein Abbruchrisiko habe, was höher ist durch die Fruchtwasserpunktion. Das ist nicht riesig, dieses Risiko, ja, aber es ist höher. Und jetzt muss mir jemand wirklich sagen, wieso ich diesen Frauen das zumuten soll. Also diese Schieflage, dass ich sage, jetzt gibt es ein Verbot für alle, weil nur eine Teilgruppe etwas übertrieben hat, das finde ich zutiefst schwierig und auch nicht vertretbar, gerade für die Gruppe der Betroffenen. Umgekehrt, was man machen muss, ist, ich finde, weiterhin diesen Test muss es geben. Ich finde es sehr wichtig, dass es diese Diskussion gibt. Ich würde mir die auch viel mehr noch in den Schulen auch wünschen, also in den Oberstufenklassen auch wünschen, dass die frühzeitig darüber informiert werden, in unserer Gesellschaft wünschen, dass besser aufgeklärt wird. Ist auch wichtig, dass wir dieses Wissen teilen und dass dann selbstbestimmte Entscheidungen von auch jungen betroffenen Frauen geführt werden. Das, was wir ja da machen würden, wäre das, was man einen biopolitischen Paternalismus nennt, wenn ein Staat durchgreift in eine zentrale Frage des Menschseins, und dann würden sie ja in die Schwangerschaft letztlich staatlicherseits eingreifen durch ein Verbot und damit Fortschritt aufhalten. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass dieser Bluttest, auch wenn eine Frau sich für das Kind entscheiden sollte, was ein Down-Syndrom bekommen sollte, dass das auch relevant sein könnte, den zu machen, damit man während der Schwangerschaft im Zweifelsfall, wenn das Kind schon einen Herzfehler entwickelt, da vorsorglich eingreifen kann, beziehungsweise nach der Geburt schnell handeln kann.
Gut, also es gibt eine ganze Menge im Pränatal therapeutischer Eingriffe und es ist richtig, dass wir mittlerweile auch in der Fetalhöhle eine Schandversorgung machen können. Wir können grundsätzlich auch eine minimalinvasive Herz-OP durchführen. Also das ist schon sehr, sehr Hochleistungsmedizin. Man darf jetzt zwei Sachen nicht verwechseln. Also der Test selber ist keine Diagnose, sondern ist ein Indiz dafür, dass eine Auffälligkeit ist. Und dann kommen ganz, ganz viele Folgeuntersuchungen, die sich anschließen. Und wenn ich jetzt vom Test ausgehe, feststelle, das wird eines Tages ein Kind mit Down-Syndrom werden, dann kann und die Schwangere sich entscheidet, dass ich dieses Down-Syndrom-Kind austrage, dann kann ich in der Tat grundsätzlich auch bereits im Rahmen von fetalchirurgischen Eingriffen etwas durchführen. Das ist richtig. Inwieweit das bei dem einzelnen Individuum dann möglich ist, ist eine sehr, sehr kritisch und auch hoch zu evaluierende Einzelfallsituation. Also das ist für mich nicht ein gutes Argument zu sagen, deshalb brauche ich diese nicht-invasive Pränataldiagnostik, um dann ein Individuum mit Trisomie 21 frühzeitig in der Fetalhöhle tatsächlich schon versorgen zu können. Da sprechen wir wirklich von einer Hochleistungsmedizin, die für ganz, ganz wenige Menschen überhaupt nur möglich sein wird. Nicht wegen der Kosten, sondern auch wegen der Verfügbarkeit und nicht vergessen wegen der hohen Risiken, die damit auch einhergehen.
Herr Steger, noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir schon mehrfach erwähnt, dieser Test ist in der Welt und dann wird er auch in Anspruch genommen. Und aus Ihrer Sicht sollte man das auch nicht verbieten, sondern dann sollten auch die, die das möchten, den machen. Theoretisch, wenn wir mal in die Zukunft gucken, das ist ja auch das Ergebnis eines technischen Fortschritts. Da ist ja durchaus wahrscheinlich noch einiges möglich. Also man kann schon jetzt Risikoanalysen für gewisse Krankheiten bei DNA-Proben machen. Also sagen wir mal, im Laufe der Zeit wird es da sicher noch mehr Möglichkeiten geben. Wie wollen wir denn damit in der Zukunft umgehen?
Sie sprechen einen ganz wichtigen Aspekt an und das bewegt ja auch viele Menschen, die jetzt kritisch auf den NIPT, also auf diesen NIP schauen, ja, dass sie sagen, geht ja immer mehr in eine Qualitätssicherung von Schwangerschaft. Ja, das ist ja letztlich so das Rahmenthema der Kritik. Und damit wird dann die Schwangerschaft ein sehr technischer Prozess, ja, und dann hat man eine Reproduktion, die man im Grunde genommen zum Schluss nur noch qualitativ gesichert zum Ende bringt. Und da ist auch viel denkbar. Die Technik, die hinter diesem nicht-invasiven Pränataltest steht, die kann beispielsweise auch bei monogenen Störungen, also bei Krankheiten, die ein Gen betreffen, durchaus auch mehr. Also das ist gar keine Zukunftsmusik. Und wenn Sie sich an die Diskussion vielleicht erinnern, die wir über diese Präimplantationsdiagnostik geführt haben, das ist jetzt, wenn tatsächlich ein Embryo nochmal untersucht wird auf bestimmte Krankheiten, bevor er dann in den Uterus eingebracht wird. Da haben wir ja auch eine riesige gesellschaftliche Diskussion geführt und zum Schluss gesagt, das muss möglich sein, aber die Grenzen müssen klar benannt werden. Und da haben wir ja dann ein eigenes Gesetz geschaffen. Und so kann ich mir das gut in der Zukunft vorstellen, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion führen über Fortschritt auf allen Ebenen, mit allen Gruppen, dass wir diese im Deutschen Bundestag dann auch sehr kritisch führen. Natürlich völlig ohne Fraktionszwang, weil es eine Gewissensentscheidung ist. Und dann zu einer guten Entscheidung kommen. Und mein Wunsch ist dann immer, keine Denkverbote, sondern Möglichkeiten schaffen für Fortschritt und Grenzen aufzeigen, beispielsweise durch viel Augenprinzip, dass viele nochmal draufschauen, bevor so eine Entscheidung zum Schluss umgesetzt wird, durch die Einbeziehung der Betroffenen, hier in unserem Fall wären es die Schwangeren, dass sie Vertreterinnen und Vertreter auch schicken und dass man auch diejenigen, die später eine solche Störung tatsächlich haben, auch einbeziehen hat, gibt es auch viele betroffenen Gruppierungen und dann zu einer guten Entscheidung für das Mögliche schaffen. Nicht das Verbot, so nach dem Motto, damit ist das Problem vom Tisch, Das ist nicht richtig. Gesundheitsversorgung ist ein Weltmarkt. Und wenn ich etwas in Deutschland verbiete, dann wird man einen großen Gesundheitstourismus weiter befeuern. Und das ist aus meiner Sicht kein guter Weg, sondern wir sollten in unserer Gesellschaft, in unserem Staat gute Wege dafür schaffen, Fortschritt möglich zu machen und immer die Grenzen aufzuzeigen und dafür dann einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen schaffen.
Das sagt der Medizinethiker Professor Dr. Florian Steger von der Universität Ulm. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Steger.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.